Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Es macht einem Angst. Das sagt eine Anwohnerin in einem Ortsteil von Altenstadt am 24. April 2023. Zwei Tage davor finden Angehörige ein Ehepaar tot in der eigenen Wohnung. Der Körper der Frau ist gezeichnet von Messerstichen, ihr Partner hat Schnittverletzungen an den Armen. Die grausame Tat, die soll offenbar so wirken, als habe der Mann erst seine Frau und dann sich selbst getötet. Doch die Ermittler, die glauben das nicht und die verfolgen eine ganz andere Spur. Ihr hört Akte Südwest, mein Name ist Moritz Klaus und in dieser Folge sprechen wir über den Doppelmord von Altenstadt. Und wie immer bin ich nicht allein, zu Gast in dieser Folge ist mein Kollege Stefan Czernin. Er hat für die Südwestpresse über den Doppelmord berichtet und auch den folgenden Prozess besucht. Hallo Stefan.
Hi Moritz, schön, dass ich bei euch sein kann.
Das Verbrechen, über das wir heute sprechen, hat in Untereichen stattgefunden. Untereichen, das ist ein kleiner Gemeindeteil von Altenstadt im Landkreis Neu-Ulm, also das ist direkt an der Grenze von Baden-Württemberg und Bayern. Und Ende April 2023 befindet sich die Gemeinde von einem auf den anderen Moment in einem Schockzustand. Plötzlich gibt es da zwei Tote, von denen klar ist, dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Und deshalb würde ich sagen, wir steigen gleich mal ein mit unserem heutigen Fall.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Die beiden Toten in unserem Fall, die waren 70 und 55 Jahre alt. Wir werden noch genau auf die zwei Opfer eingehen. Aber erstmal interessiert mich, wie haben die Menschen vor Ort damals auf diese Nachricht von dieser brutalen Tat reagiert?
Der Ort, der war schockiert und fassungslos. Untereichen ist ein kleiner Teilort von Altenstadt. Das ist eine Gemeinde im südlichen Landkreis Neu-Ulm, also auch eine kleine, ruhige Gemeinde, wo eigentlich nicht wirklich viel passiert, behaupte ich jetzt einfach mal. Und die Tat selber fand dann noch in einem ruhigen Wohngebiet statt. Du hast da Einfamilienhäuser mit Gärten, das Anwesen, wo die Tat passiert ist, lag am Ortsrand. Da heißt, da geht es dann gleich in die Wiesen, in die Wälder rein. Also es ist wirklich eine ruhige, sehr idyllische Lage. Und da ist dann dieses Verbrechen dann ja eingebrochen, also vollkommen unerwartet. Und was vielleicht auch noch ein Indiz sein könnte, also wie hoch das Interesse dann der Altenstadter oder der Untereichener bis zum Schluss war. Es waren ja dann bei diesem Prozess 29 Verhandlungstage angesetzt. Es war ein sehr großer, langer Indizienprozess. Und du hattest an so gut wie jedem dieser Verhandlungstage Schlangen vom Sitzungssaal. Und da waren natürlich nicht alle aus Altstadt und Untereichen, aber wirklich viele aus dem Umkreis von den Opfern, die das quasi bis zum Schluss mitverfolgt haben, weil sie es einfach nicht verstehen konnten, wie es zu dieser Tat gekommen ist.
Die Polizei hat dann gleich sehr intensiv in Altenstadt ermittelt. Wenn man sich die Berichte von damals durchliest, dann haben die vermutlich jeden Stein umgedreht. Wie genau sind die denn da vorgegangen?
Also die Tat ist passiert in der Nacht von Freitag auf Samstag, 21. auf 22. April 2023. Und ich bin dann am kommenden Montag rausgefahren. Es war so ein bisschen unklar, wo genau die Tat passiert ist. Wir wussten eben, es gab da einen Tötungsdelikt, einen schweren Fall. Aber das war dann gar kein Problem, das zu finden, weil einfach die Polizeipräsenz in diesem Ort, die war so riesig, also du konntest es nicht übersehen. Du bist da reingefahren, du hattest da am Anwesen entlang eine riesige Kolonne von Polizeifahrzeugen, Zivile, diese ganz normalen Polizeifahrzeuge. Die Spurensicherung war im Anwesen, da stand in der Einfahrt ein Sprint und Kombi und man sah dann die Leute in diesen klassischen weißen Anzügen, wie sie ein- und ausgegangen sind. Im Mühlbach, also dieser Mühlbach fließt wirklich direkt am Anwesen vorbei, waren Polizeitaucher unterwegs, an Leinen gesichert und haben den Grund abgesucht. Auf den Feldern waren Hundeführer Und es waren, das hat dann die Polizei später gesagt, auch 50 Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen im Ort unterwegs, um eben Nachbarn zu befragen. Die haben in Gärten geguckt. Ich habe gesehen, wie sie mit Taschenlampen in Holzstapel geleuchtet haben. Also es war wirklich ein ganz großer, massiver Polizeieinsatz. Und ich bin dann halt raus, habe mir dann Eindruck verschafft, habe mich dann so ein bisschen unterhalten mit den Leuten auch und einfach ja genau für unsere Berichterstattung dann so direkte Eindrücke vor Ort zu sammeln.
Was in diesem Fall sofort auffällt, ist, diese Tat, die sollte so aussehen, als wäre der 70-jährige Ehemann der Täter. Also als hätte der erst seine Frau und dann sich selbst getötet. Es gibt ja diese Formulierung erweiterter Suizid. Ich persönlich finde die immer ein bisschen schwierig, weil es hat ja nichts mit dem Suizid zu tun, wenn man eine andere Person tötet. Zu Beginn der Ermittlungen in diesem Fall jedenfalls, da war völlig unklar, wer diese Tat begangen hat. Und die Ermittler, die haben diese These, dass der Ehemann selbst der Täter sein könnte, extrem schnell verworfen und sich dann auf andere Motive und die Suche nach Tatverdächtigen konzentriert. Wir werden später noch darauf kommen, woran das lag, also woher sie diese Sicherheit genommen haben. Aber jetzt widmen wir uns erstmal den anderen Thesen, die die Ermittler hatten. Das waren zwei Stück. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, worauf haben die sich da konzentriert?
Wie du schon gesagt hast, diese These vom erweiterten Suizid, die war eigentlich sofort vom Tisch, weil das da hat einfach zu viel nicht gepasst. Und es gab dann noch zwei Thesen. Und zwar die eine war, dass es ein Einbruch war, der aus dem Ruder gelaufen ist, eskaliert ist und dann zu dieser Gewalttat gekommen ist. Und die zweite These war, dass eben die Täter aus dem sozialen Nahfeld kommen, also sprich Familie, Bekannte, Verwandte. Und da ging es dann auch schon sehr schnell in diese Richtung dann auch.
Das heißt, auch diese Einbrecherthese wurde eigentlich schnell verworfen.
Ja, die wurde quasi pro forma mal anderen ermittelt, sage ich jetzt mal. Aber es sah einfach in diesem Haus überhaupt gar nichts nach Einbruch aus. Also es war nichts durchwühlt, es hat nichts gefehlt. Auch dieses ganze Tatgeschehen hat sich ja rein aufs Schlafzimmer konzentriert. Und warum sollte ein Einbrecher sich dann noch die Mühe machen, das als erweiterten Suizid, also dieses extrem komplexe Täuschungsszenario aufzubauen? Und der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe war, oder der Hauptgrund war, dass es auch einfach gar keine Einbruchsspuren am Haus selber gab. Und deswegen hat man diese Theorie schon so ein bisschen mal verfolgt, aber das war dann also ja innerhalb von Tagen oder ein, zwei Tagen spätestens auch vom Tisch.
Und die Polizei, die hat dann im Umfeld der zwei Getöteten nach Menschen mit einem Motiv gesucht.
Ja, richtig, das ging sehr schnell in diese Richtung. Die Polizei sagt natürlich dann nicht, also während den Ermittlungen nicht offiziell, wir ermitteln jetzt gegen diese Person und jene Person. Aber es gab wohl zwei Ansatzpunkte. Zum einen gab es der Ex-Mann der ermordeten Monika O., das war eine Spielwarenhändlerin aus Laubheim, die hatte einen Ex-Mann, der als psychisch labil und auch als gewalttätig galt. Also stark davon auszugehen, dass sie den unter die Lupe genommen haben. Und dann halt auch relativ schnell Patrick O., das ist der Sohn des Ermordeten, des Mordopfers Karl O., und da gab es eben einen langjährigen Familienstreit, wo es um ein Wohnhaus ging unterm Strich. Und so ist der dann halt schnell in den Mittelpunkt der Ermittlungen gerückt.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Polizei, die gibt natürlich dann während dieser Ermittlungen nicht so viele Informationen nach draußen. Wie ist denn dann da für dich der Austausch mit der Polizei gelaufen? Oder wie bist du überhaupt noch an Informationen gekommen?
Also zunächst ganz klassisch, indem man gerade am Anfang von so einem Fall oder von so Ermittlungen eigentlich jeden Tag einfach bei der Pressestelle anruft. In dem Fall ist es die Pressestelle in Kempten vom Polizeipräsidium Schwaben Südwest. Die lachen dann schon immer, wenn man anruft und halt die klassische Frage stellt, habt ihr was Neues, könnt ihr uns irgendwas sagen? Die wollen natürlich am Anfang nicht viel rausgeben, weil die dieses sogenannte exklusive Täterwissen nicht kommunizieren wollen, weil es halt für die Ermittlungen später und auch für den Gerichtsprozess quasi nachteilig wäre, wenn da schon zu viel Infos öffentlich kursiert sind. Aber da muss man tatsächlich die Leute in der Pressestelle loben, also gerade in Kempten, die waren immer sehr freundlich, haben auch Sachen, was sie halt konnten, rausgegeben, haben auch von sich aus mal informiert, wenn es was Neues gab, musste man nicht alles aus der Nase ziehen. Und du bekommst schon ab und zu so ein bisschen Hintergrundinfos, die dir halt helfen, bestimmte Sachen einzuordnen. Das sind natürlich keine kritischen Sachen, klar, aber manchmal helfen schon so Kleinigkeiten, einfach damit du dir selber als Berichterstatter, der ja dann die Öffentlichkeit auch entsprechend informieren möchte, einfach dir auch ein besseres Bild machen kannst.
Am 16. Mai, also fast einen Monat nach der Tat, Da hat die Polizei dann zugegriffen und sie haben nicht zwei, sondern drei verdächtige Personen festgenommen. Du hast dann über diese Festnahme in der Zeitung berichtet. Was war denn zu dem Zeitpunkt über diese drei Menschen bekannt?
Also öffentlich eigentlich ziemlich wenig. Festgenommen wurden Patrick O. und seine Ehefrau Julia O. Die wohnten in direkter Nachbarschaft zu dem Anwesen mit den beiden Mordopfern. Die wurden dann am 16. Mai von Spezialkräften der Polizei festgenommen und es wurden auch Auto beschlagnahmt. Also man wusste, dass es ein Autofreak war, das war bekannt, dass er damit seiner Frau und seinem kleinen Kind, das Paar hatte eine zweijährige Tochter, also zum damaligen Zeitpunkt zweijährige Tochter. Und über den Mittäter Geoffrey S., den man dann in Albstadt festgenommen hat, den hatte zu dem Zeitpunkt aber auch keiner auf dem Radar. Also klar, die Polizei natürlich im Rahmen ihrer Vermittlungen, aber wir wussten von dem gar nichts. Also dass es da diese Verbindung gab und diese ganzen Verbindungen zwischen den drei Festgenommenen und zwischen den drei Tätern, das wurde dann eigentlich erst, also für die Öffentlichkeit erst am Landgericht, während des Prozesses dann offenbar, wie das alles gelaufen ist.
Du hast gerade schon gesagt, das verdächtige Paar, die hatten ein kleines Kind. Was passiert in so einem Fall mit einem Kind, wenn die Eltern festgenommen werden?
In dem Fall ist es so, dass die Polizei, bevor sie dann diesen Zugriff macht, das Jugendamt informiert, dass da eben ein Kind in dem Haushalt ist. Und dann kommt jemand vom Jugendamt mit und nimmt dann dieses Kind in Obhut. Und dann schaut man, wo man das unterbringen kann. Das können dann entweder Verwandte sein, das kann eine Pflegeeinrichtung sein oder das können Pflegeeltern sein. Und das ist in dem Fall auch so passiert.
Nach dieser Festnahme war es dann erstmal für einige Monate eher ruhig um den Fall. Die Ermittlungen sind natürlich weitergelaufen und dann hat die Staatsanwaltschaft Ende November 2023 ihre Anklage erhoben. Was genau war dann da der Vorwurf gegen die drei?
Ermittelt hat die Soko Mühlbach von der Polizei und die hat ihre Ermittlungsergebnisse Ende September dann an die Staatsanwaltschaft in Memmingen übergeben. Und die haben dann, wie du schon gesagt hast, Ende November Anklage erhoben und der Vorwurf lautete bei Patrick und Julia O. auf gemeinschaftlichen Mord und bei Geoffrey S. Beihilfe zum Mord.
Und was wusste man zu dem Zeitpunkt über das Motiv oder den Motivvorwurf?
Also um das zu verstehen, muss man so ein bisschen die Familienverhältnisse kennen, dann, das macht es einfacher. Patrick O., der dann festgenommen wurde, das war der Sohn von Karl O., einem der Mordopfer. Julia O. war die Schwiegertochter. Und Karl O. war verheiratet mit Monika O., aber das war nicht die Mutter von Patrick, sondern das war auch seine zweite Frau. Also nur damit man das mal so ein bisschen einordnen kann. Also das Verwandtschaftsverhältnis bestand Karl O. O. Vater und Patrick O. Sohn quasi. Das war das direkte Verwandtschaftsverhältnis. Und Karl O. hatte seinem Sohn ein Wohnhaus geschenkt. Und zwar war das dieses Wohnhaus genau angrenzend an sein eigenes Anwesen. Aber er wollte das rückabwickeln. Also es gab da einen jahrelangen Streit und er wollte dann die Schenkung rückabwickeln. Und er hat dann auch, da gab es auch ein Gerichtsverfahren. Und Karl O. hat dann in diesem Gerichtsverfahren auch am Landgericht Memmingen gesiegt. Das war dann, es wäre juristisch noch nicht komplett auserzählt gewesen, aber schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Rückabwicklung durchgeht. Und das hat dann die Staatsanwaltschaft als Motiv gesehen, also sprich Habgier. Ja, er wollte dieses Haus behalten, also Patrick O., der Sohn, und nicht an seinen Vater zurück übertragen.
Und welche Rolle hat die Staatsanwaltschaft dann dem dritten Verdächtigen zugeschrieben?
Der dritte Tatverdächtige war Geoffrey S., der wohnt in Albstadt oder wohnte Albstadt im Zollernalbkreis. Und es war ein Kumpel von Patrick O. Die beiden hatten sich auf Facebook in so einer Schraubergruppe kennengelernt, es waren beide Autofreaks. Und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, dass seine Aufgabe war, den beiden Haupttätern oder vermeintlichen Haupttätern ein Alibi zu geben. Und zwar war das so gedacht, dass Patrick und Julia O. mit ihrer kleinen Tochter am 21. April nach Albstadt gefahren sind zu Geoffrey S. und dann eben behaupten wollten, hey, wir können es nicht gewesen sein, weil wir waren ja die zwei Tage bei unserem Kumpel. Und in Wahrheit, oder wie es sich dann halt herausstellen sollte, sind die dann eben in der Nacht nach Altenstadt gefahren und er sollte eben das Alibi dazu liefern. Und er hat zusätzlich noch das Auto zur Verfügung gestellt. Also die sind dann nicht mit ihrem Auto zurückgefahren, sondern mit dem Honda war es in dem Fall von Geoffrey S.
Bevor wir jetzt gleich zum Prozess kommen, würde ich gerne noch über die Opfer dieser Tat sprechen. Häufig kommen die Opfer von Verbrechen in der Berichterstattung ja eher kurz. Das hat unterschiedliche Gründe. Einer davon ist, dass es im Gerichtsprozess nun mal primär um die Angeklagten dann geht und um die Tat. Das heißt, das wird alles ausführlich beleuchtet und man beschäftigt sich schon auch damit, wer die Opfer waren. Aber primär geht es darum, die Schuldfrage zu klären und dann natürlich muss das Gericht am Ende ein Urteil fällen. Deswegen ist über die Opfer häufig nicht so viel bekannt. In diesem Fall wusste man aber doch ein paar Dinge.
Die Monika O. war eben die zweite Ehefrau von Karl O. Die Ehe galt als glücklich, also das war zumindest die Einschätzung der Tochter von Monika O. und die wirkte da komplett glaubwürdig, hatte auch keinen Grund, das irgendwie falsch darzustellen, gar keine Motivation. Die Frau hatte ein Spielwarengeschäft in Laupheim auch schon länger und war in der Stadt auch bekannt. Und über Karl O., ich habe mich da mit dem Nachbarn unterhalten, der mit dem zur Schule gegangen ist, das war ein Ur-Untereicher, hat er gesagt, also im Ort auch engagiert, im Verein und so weiter. Und die Familie hatte auch ein Sägewerk betrieben, das aber dann zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb war. Also das waren so die groben Eckpunkte, die über die beiden bekannt waren. Genau.
2 Monate nachdem diese Anklage erhoben wurde, hat dann der Prozess begonnen. Und am ersten Prozesstag, das war dann der Tag, an dem auch du die Angeklagten zum ersten Mal gesehen hast. Was war denn dein Eindruck von den dreien?
Also der Prozess begann am Landgericht in Memmingen. Das muss ich so vorstellen, also der Sitzungssaal war komplett voll, viele Pressevertreter, lange Schlangen, Sicherheitskontrolle und dann wurden die Angeklagten nacheinander reingeführt, gefesselt. Patrick O. hatte so einen großen grünen Parker an, Kapuze, Akten, Mappe vor dem Gesicht. Das hatte seine Frau Julia O. dann auch, die trug unauffällig Jeans, einen Blazer. Und also was aufgefallen ist, Patrick O., eigentlich ein schmächtiger Typ, ein blasser, schmächtiger Typ, komplett unauffällig, also auch seine Frau, komplett bürgerlich. Geoffrey S. ist ja Softwareentwickler, also es waren einfach Typen, wo man jetzt nicht unbedingt gedacht hätte oder nicht gedacht hätte, dass die zu einem Mordkomplott, sag ich mal, in der Lage sind. Oder zumal die Tat ja auch, die Tatausführung ja ausgesprochen brutal war. Also die Frau wurde ja mit 44 Messerstichen umgebracht. Und wenn man dann halt sich diese Leute da dagegen hingestellt hat, dann, also das hätte man nicht gedacht, dass die zu was fähig sind.
Wie haben die sich dann verhalten im Gericht?
Kein Wort, kein Blick untereinander. Die hatten jeweils 2 Verteidiger. Geoffrey S. saß in der vorderen Reihe mit seinen beiden Verteidigern und Patrick und Julia O. in der nächsten Reihe dahinter mit ihren Verteidigern. Aber da gab es überhaupt keinen Kontakt. Also auch in den Verhandlungspausen. Patrick O. hat seiner Frau, also es waren ja verheiratet, sind oder waren verheiratet, das weiß ich nicht, wie jetzt der Stand ist, den Rücken zugedreht, ja. Also wie gesagt, überhaupt kein Kontakt untereinander.
Die Hauptangeklagten, die haben dann von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Das heißt, es war zum Großteil ein Indizienprozess.
Richtig, Patrick und Julia O., die hatten sich nicht geäußert, auch nicht bei der Polizei. Geoffrey S., der Mittäter, ja schon, also sowohl bei der Polizei als auch später bei Gericht. Und dadurch, dass es eben ein Indizienprozess oder hauptsächlich ein Indizienprozess war, hatte die Kammer eben auch 29 Verhandlungstage angesetzt, 28 haben sie schlussendlich gebraucht und mit 50 Zeugen und 12 Sachverständigen, um das eben entsprechend erhärten zu können, die Vorwurf.
Du hast schon gesagt, Geoffrey S. hat aber ausgesagt und er hat den Tag vor dem Verbrechen und auch den Tag des Verbrechens geschildert.
Ja. Er hat ausgesagt, zuerst bei der Polizei, dann später vor Gericht. Und das war schon eine teilweise verstörende Schilderung, weil eben dieser erste Tag, also die sind ja dann am 21. April hin und dann in der Nacht quasi nach Altenstadt, um die Tat zu begehen und dann wieder zurück. Und dieser 21. April, der war so geprägt von so einer erscheinbaren Normalität, also die kommen da an, Patrick O., Julia O. mit ihrer kleinen Tochter. Dann geht man ins Supermarkt, kauft Energy Drinks, spielt Videospiele und baut das Babybett auf. Also ein scheinbar normaler Besuchstag. Und in der Nacht fahren dann Patrick und Julia O. nach Altenstadt. Geoffrey S. bleibt zurück mit der kleinen Tochter. Der passt auf die auf. Der nimmt dann das Babyphone mit ins Bett, schläft ein und wird dann gegen 5 Uhr morgens über das Babyfon von den beiden gerufen und kommt dann runter oder kommt dann halt rüber zur Tochter. Dann findet dann aufgeregten Patrick O. vor. Die tragen jetzt ganz andere Klamotten. Die tragen so schlapprige Joggingklamotten und nicht mehr die Klamotten, mit denen sie losgefahren sind. Patrick O. ist total aufgeregt, sagt dann so Sachen wie, ich habe Scheiße gebaut, das sieht gar nicht nach Selbstmord aus. Und die reden dann noch darüber, dass sie blutige Pullis entsorgen müssen. Also das ist so wirklich der Switch vom Wegfahren zu zurückkommen. Und die bleiben dann da und fahren dann irgendwann nach Altenstadt zurück. Und Joffrey S. Hat ja in seiner Aussage auch bestritten, dass er in dieses Mordkomplott eingeweiht war.
Vor Gericht wurden dann auch Chat-Protokolle vorgelesen. Das waren Chats, die zwischen Joffrey S. und Patrick O., also dem Hauptangeklagten, stattgefunden haben. Was stand denn in diesen Nachrichten drin?
Da ging es eben um den Streit zwischen Patrick O. und seinem Vater über dieses Wohnhaus und die Schenkung. Und die zeigen eigentlich oder haben gezeigt, wie viel Hass da involviert war. Patrick O. bezeichnet dann seinen Vater als Hurensohn von Erzeuger, wünscht ihm einen Herzinfarkt und schreibt auch, dass er ihn in Suizid treiben will. Und diese Protokolle haben einfach nochmal dargestellt, wie extrem vergiftet dieses Verhältnis zwischen den beiden war und wie lange das auch schon vergiftet war. Ja.
Im Prozess ausgesagt hat dann noch eine Person, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Tochter von Monika O. Und diese Tochter, die war es auch, die mit ihrem Partner zusammen das getötete Ehepaar gefunden hat.
Ja, die hat das sehr eindrücklich geschildert, die Tochter. Und das war so, die Monika O., die hatte ja eben dieses Spielwarengeschäft in Laubheim. Und die ist dann nicht zur Arbeit erschienen am Samstag. Und daraufhin hat sich dann eine Mitarbeiterin bei der Tochter gemeldet und sich erkundigt, hey, deine Mama ist ja gar nicht da, ist da irgendwas los? Und daraufhin ist dann die Tochter mit ihrem Lebensgefährten, und die hatten selber auch ein kleines Kind, ein Säugling oder ein Baby, sind die dann nach Altenstadt gefahren, zum Wohnhaus quasi ihrer Mutter und von Karl O. und sind dann ins Haus, haben den Babysafe mit dem kleinen Kind im Flur abgestellt und der Lebensgefährte, das Schlafzimmer war am ersten Stock, ist der Lebensgefährte hoch als erstes und hat dann eben die Ermordeten, die Opfer im Schlafzimmer gefunden, ist dann wieder runter und hat gesagt, hey, zu seiner Frau oder zu seiner Lebensgefährtin, hey, geh da nicht hoch, aber sie wollte dann trotzdem hoch. Und sie hat dann halt geschildert, wie sie ihre Mutter in einer riesengroßen Blutlache tot gefunden hat, wie Karl O. auf dem Bett gelegen hat. Und dann ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, klar, für die Tochter. Sie konnte dann nicht mehr selber den Notruf rufen, das hat dann die Lebensgefährte gemacht. Dann kam Notarzt, Polizei, Notfallseelsorger dann und zu dem späteren Zeitpunkt dann ja auch Patrick und Julia O. dazu, die ja Nachbarn waren und halt eben vermeintlich von ihrem Ausflug nach Albstadt, ja, zurückgekommen sind.
Ja, und das heißt, kurze Zeit später ist das Haus dann voll mit Ermittlern. Die Polizei kommt, Gerichtsmediziner kommt. Und wir haben ja schon zu Beginn der Folge gesagt, die Ermittler, die haben nicht wirklich dran geglaubt, dass der tote Ehemann der Täter sein könnte. Und vor Gericht haben die Beteiligten dann auch erstmals über diese frühe Skepsis gesprochen. Willst du kurz erzählen, warum die so schnell so sicher waren, dass es so nicht gelaufen ist?
Das Szenario war von den Tätern so geplant, also dass es so aussehen sollte, als ob Karl O. seine Frau erstochen hat und sich dann selber die Pulsadern aufgeschnitten hat und quasi, ja, wie du schon gesagt hast, dieser etwas nicht ganz ideale Begriff vom erweiterten Suizid dann eben stattgefunden hat. Die These war von Minute 1 vom Tisch bei den Ermittlern. Allein die erste Kripo-Beamtin vom Kriminaldauerdienst in Memmingen, also die sind ja dann immer zuerst vor Ort, wenn so Verbrechen am Wochenende sind oder ganz früh oder ganz spät, die kam rein und, also sie hat dann vor Gericht ausgesagt, sie kam da hoch. Und vom Anfang hat sie gesagt, sie hat ein ungutes Bauchgefühl gehabt, also bei dieser Inszenierung. Warum? Die Monika O. lag eben in einer sehr großen Blutlache, aber bei Karl O. gab es so gut wie kein Blut. Also der lag da auf dem Bett mit tiefen Wunden an den Unterarmen, aber es gab kein Blut oder es gab sehr wenig Blut. Und darum hatte die von Anfang an das Gefühl, dass das einfach eine Inszenierung war. Später kam dann als erstes der Notarzt dazu. Der fand es auch merkwürdig, hat er auch gleich gesagt, hat dann aber erstmal als Todesursache dann unklar angegeben, auf seiner ersten Beurteilung, was man da eben erstmal abgibt. Und dann auch der Gerichtsmediziner, der dann dazugekommen ist. Der fand es auch merkwürdig und hat dann auf die gesagt, okay, das Genaueres bei der Obduktion. Aber weder die Kriminalpolizei noch der Notarzt noch der Gerichtsmediziner haben da eine Sekunde ernsthaft dran geglaubt, dass das ein Suizid war bei Carlo.
Wir kommen gleich noch genauer zu den Aussagen vom Gerichtsmediziner. Die Hauptangeklagten, die haben ja weiter geschwiegen, aber nach all diesen Zeugenaussagen gab es schon ein deutlich detaillierteres Bild. Und dann sind da noch DNA-Spuren dazugekommen. Was haben die Ermittler da denn noch gefunden?
Genau, das Bild war ja schon relativ belastend aus Motiv und diesen ganzen Indizienspuren. Und dann haben die natürlich auch nach DNA gesucht. Und die fanden von Patrick O. auch DNA-Spuren im Haus seines Vaters, was jetzt nicht unbedingt belastend ist. Man hätte ja immer noch sagen können, ja, das ist halt das Haus von meinem Vater, da bin ich halt ab und zu. Aber man fand auch Spuren, Blutspuren dann in den Waschbecken von Geoffrey S. in Albstadt. Und man fand auch eine Mischspur aus Patrick O., Julia O. und Karl O. am Türrahmen vom Haus von Patrick O., also an seinem eigenen Wohnhaus. Und das passt natürlich schon dann ins Bild, also und hat natürlich zusätzlich die Argumentation der Anklage natürlich untermauert.
Bei Blutspuren gibt es ja Unterschiede, also es gibt offensichtliche Blutspritzer oder auch, wie du gerade schon gesagt hast, Blutlachen einfach, die erkennt jeder Laie im Zweifelsfall sofort. Und es gibt auch nicht sichtbare Blutspuren, die Ermittler aber ebenfalls finden und auch untersuchen können. Wie genau das funktioniert, erklärt uns jetzt unsere Kollegin Jasmin Nalbantoglu.
Luminol ist eine chemische Verbindung, mit der man selbst winzige Mengen von Blut nachweisen kann. Kriminalistinnen und Kriminalisten besprühen dafür Flächen an einem Tatort mit einer Luminol-Lösung. Wenn es auf diesen Flächen Blutspuren gibt, dann lässt sich eine sogenannte Chemolumineszenz beobachten. Die Stellen mit Blutspuren leuchten blau. Grund dafür ist das Eisen im Hämoglobin des Blutes. Von diesem Vorgang leitet sich auch der Name Luminol ab. Es erzeugt Lumineszenz, also eine Leuchterscheinung. In der Kriminalistik wird Luminol bereits seit vielen Jahrzehnten eingesetzt. So können Ermittler Blutflecken nachweisen, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Die Methode funktioniert sogar mit Blutspuren, die mehrere Jahre alt sind oder bei denen jemand versucht hat, sie wegzuputzen. Ein vermeintlich sauberer Tatort kann den Ermittlern also trotzdem sehr viele Erkenntnisse liefern.
Der Prozess, der ist an dem Punkt jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten. Also wir sind jetzt schon fast ein Jahr auch nach der Tat angekommen. Und dann ist was passiert, was zumindest mich überrascht hat. Der Hauptangeklagte Patrick O., der hat eine Erklärung vortragen lassen.
Ja, die Einlassung war am 11. April und die kam zu dem Zeitpunkt tatsächlich vollkommen überraschend, also für Prozessbeobachter zumindest. Ich war an dem Tag auch gar nicht am Gericht, weil wir nicht alle 29 oder es waren ja unterschiedlich 28 Tage eben abdecken konnten, dann jeden Tag in Memmingen zu sein, an jedem Verhandlungstag. Es gab dann zeitnah eine Presseerklärung vom Gericht, wo eben diese Einlassung dann ja geschildert wurde. Und er hat die über einen seiner Verteidiger abgeben lassen und dann auch keine Fragen mehr zugelassen.
Und was stand da drin?
Er hat eingeräumt in dieser Einlassung, dass er Karl und Monika O. getötet hat. Aber die Umstände hat er dann eben in zwei ganz wesentlichen Punkten anders dargestellt. Und zwar war die Abweichung, dass er eben nicht geplant hatte, die beiden zu töten, sondern sein Vater eine Schusswaffe, also eine Pistole, unterschieben wollte und dann daraufhin ihn bei der Polizei anzuschwärzen, damit er eben juristischen Ärger bekommt. Und dafür sei er dann eben in der Nacht über ein gekipptes Fenster in die Wohnung eingedrungen, hat sich dann aus der Küche ein Küchenmesser mitgenommen für den Fall, dass er erwischt wird. Und er sei dann auch tatsächlich eben von der Frau, also von Monika O., quasi im Haus erwischt worden. Und daraufhin sei die Situation eskaliert und er hätte dann quasi wild und blind um sich gestochen. Und so seien eben die beiden dann zu Tode gekommen. Das war die erste Abweichung. Also kein gezielter Mord, geplanter Mord, sondern eben Eskalation. Und die zweite wichtige Abweichung war, dass seine Frau, die Julia O. vor dem Haus gewartet hat und gar nicht mit im Haus war, sondern nur er.
Was ja nicht dem entspricht, wovon die Staatsanwaltschaft ausgegangen ist. Die sind davon ausgegangen, die zwei sind beide zusammen ins Haus rein und haben die Tat dann zusammen verübt. Fandest du, dass diese Einlassung von O. glaubwürdig war?
Nein, die klang überhaupt nicht plausibel. Es war so, dass sich zu diesem Zeitpunkt einfach die Lage, also die Schlinge schon so weit zugezogen hatte, dass das einfach als Verzweiflungsmaßnahme zur Schadensregulierung gewertet werden muss. Also er wollte darunter vom Mordvorwurf, weil Mord hat zwingend lebenslange Haft. Also von Mord runter auf Totschlag, also irgendwie, das ist irgendwie eskaliert, aber das war ja, also er hat dann behauptet, er hätte dann irgendwie blind um sich gestochen und er hätte gar nicht gewusst, was er macht, aber das passt ja überhaupt nicht zum Tatgeschehen, also dass er dann vom Gerichtsmedizin festgestellt wurde eben, dass der Vater ja auch erwürgt wurde und nicht erstochen zum Beispiel, ja. Und auch das ganze Szenario ist zu komplex. Also ich meine, wenn der wirklich nur die Pistole unterschieben wollte, der war ja der direkte Nachbar. Warum wartest du nicht, bis der mal mit seiner Frau 2 Stunden spazieren geht, legst dann die Pistole rein? Also das hat einfach von vorne und hinten nicht gepasst. Und das war auch der Eindruck auch von Staatsanwaltschaft und später dann vom Gericht. Das war konstruiert von vorne bis hinten.
Dann kommen wir gleich zu den Plädoyers. Was haben denn die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger gefordert? Vielleicht die Staatsanwaltschaft zuerst.
Der Staatsanwalt war in dem Fall Roman Stoschek und der fand in seinem Plädoyer wirklich eindrückliche Worte. Er hat gesagt, also er beschäftigt sich jetzt mittlerweile seit 7 Jahren fast ausschließlich mit Schwerkriminalität. Und das ist jetzt ein Zitat: In dieser Zeit habe ich noch keinen Tatort gesehen, an dem der unbedingte Vernichtungswille deutlicher hervorging wie in diesem. Da muss er sich nochmal vor Augen führen, dass eben die Frau, die Monika O., mit 44 Messerstichen getötet worden ist, 44 Stiche und Schnitte. Und die Stiche so hart ausgeführt wurden, dass die teils Knochen durchstoßen haben und die Messerspitze auch in einem Knochen abgebrochen ist. Also wirklich eine Tat mit äußerster Brutalität. Und bei der Obduktion, die wurde durchgeführt von Sebastian Kunz, das ist der Leiter der Rechtsmedizin der Uni Ulm, der hatte eben auch in seinem Bericht quasi geschildert, dass ja Karl O. erwürgt worden ist und dass dem sein Todeskampf mindestens 3 bis 5 Minuten gedauert hat. Und deswegen hat eben dann die Staatsanwaltschaft lebenslänglich wegen gemeinschaftlichen Mord für Patrick und Julia O. unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert. Und dann für Joffi S. sollte wegen Beihilfe zum Mord verurteilt werden.
Ich nehme an, die Verteidigung hat es anders gesehen. Was hat die gefordert?
Die Grundlage der Plädoyers der Verteidiger war eben die Einlassung von Patrick O. Seine beiden Verteidiger haben dann eben bei Monika O. auf Totschlag plädiert. Für Patrick O., also nur für Patrick O. Und bei Karl O. Körperverletzung mit Todesfolge. Und hielten dann ein Strafmaß von 12 Jahren eben für angemessen. Die Verteidiger von Julia und Joffi S. haben beide Freispruch beantragt.
Und dann hat das Gericht sein Urteil gefällt.
Der Vorsitzende der Richtung war Bernhard Lang. Die Strafkammer sah dann die beiden Mordmerkmale von Habgier und Heimtücke erfüllt. Habgier eben wegen dem Haus. Heimtücke, weil die natürlich in ihrem Schlafzimmer mitten in der Nacht nicht mit einem Angriff rechnen konnten. Die waren vollkommen arglos, die Opfer. Und er hat dann für die beiden Hauptangeklagten, Patrick O. und Julia O., eben lebenslange Haft wegen gemeinschaftlichen Mordes plus besondere Schwere der Schuld. Und für Joffi S., den Mittäter, gab es eine Haftstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten wegen Beihilfe zum Mord.
Gegen dieses Urteil haben alle 3 Angeklagten Revision eingelegt. Das heißt, es wurden dann keine neuen Beweise erhoben, sondern der Bundesgerichtshof, der hat das Urteil auf Rechtsfehler untersucht. Und das Ergebnis dieser Untersuchung, das war eindeutig.
Der Bundesgerichtshof kam zur Entscheidung, dass es keine Fehler im Verfahren gegeben hat. Und damit ist jetzt das Urteil seit April 2025 rechtskräftig. Und es gab dann noch eine Verfassungsbeschwerde von Joffi S. beim Bundesverfassungsgericht, aber die blieb ebenfalls erfolglos.
Du hast nach dem Urteil dann in Memmingen noch einen längeren Artikel zu dem Fall geschrieben. Und darauf würde ich gerne nochmal eingehen, weil das den Fall doch nochmal von anderen abhebt. Es ging da nicht so um das Urteil und auch gar nicht so sehr um den konkreten Fall. Es ging allgemein um das Thema Kinder von Häftlingen. Was passiert, wenn die Eltern ins Gefängnis müssen und da bleibt ein Kind zurück. Du hast vorhin schon gesagt, da wird dann erstmal das Jugendamt eingeschalten. Aber was bedeutet sowas langfristig? Jetzt, wir haben es gehört, die Eltern sind viele, viele Jahre jetzt im Gefängnis. Wie geht es dann weiter?
Also es war einfach so ein Aspekt, der mich persönlich dann noch mit am meisten schockiert hat. Also diese Tat, klar, darüber muss man nicht diskutieren, aber so eine Tat zu begehen, wenn man ein zweijähriges Kind hat, das war für mich dann nochmal einfach eine Umdrehung mehr, sage ich mal. Ja. Und ich habe mich dann in dem Fall mit der Hilde Kugler unterhalten, so heißt die Dame, die arbeitet seit 30 Jahren mit inhaftierten Eltern, deren Kindern und Angehörigen. Und sie ist auch Projektleiterin des Netzwerks Kinder von Inhaftierten. Und ich wollte einfach wissen, ja, was macht es mit so einem Kind? Ja? Und die hat es wirklich auch gut geschildert, die eben ja, gesagt, die Kinder sind natürlich unschuldig mitbestraft. Und von heute auf morgen ist die Mama weg oder der Papa, in dem Fall beide. Und die Kinder begreifen es einfach nicht. Ja? Was ist da los? Warum sind die plötzlich weg? Und ich muss selbst ein bisschen kämpfen. Und aus Sicht des Kindes ist es auch vollkommen egal erstmal, warum die weg sind. Ja, die sind einfach weg. Und das ist natürlich für die Kinder eine absolute Katastrophe. Ja. Die Sehnsucht ist da so groß, dass sie dann auch gesundheitliche Beschwerden bekommen teilweise. Also die werden kränklich, also nicht alle natürlich, aber bekommen Bauchweh, hat die Hilde Kugler gesagt, machen wieder ins Bett. Und also für die ist das natürlich eine absolute Katastrophe. Und sie hat auch gesagt, dass straffällige Menschen auch nicht unbedingt schlechte Eltern sein müssen. Klar, Mord ist nicht jetzt ein Extrembeispiel, aber der Schluss, okay, sitzt im Gefängnis, muss schlechter Vater, muss schlechte Mutter sein, kann man auch nicht in allen Fällen ziehen. Also es war wirklich ein sehr interessantes und eindrückliches Gespräch mit ihr.
Was hat sie denn gesagt zur Beziehung dieser Eltern dann zu ihrer Kinder, wie die dann weitergehen kann?
Die Kinder können die Eltern im Gefängnis besuchen, also in Begleitung des Jugendamts. Und wenn das Jugendamt sagt, okay, Das schadet dem Kind nicht. Bei Patrick O. und Julia O. war es zum Beispiel so, dass die, während die schon in Untersuchungshaft waren, dass die Tochter die besucht hat in Begleitung vom Jugendamt. Aber die sagt halt auch klar, ich meine, die sind weg, ja, und wann die rauskommen, steht völlig in den Sternen. Und selbst mit den Besuchen könne eben so eine Beziehung dann maximal sein wie zu einer Tante oder zu einem Onkel irgendwie. Also die können natürlich ihre Elternrolle in keinster Weise mehr ausfüllen.
Man muss in dem Fall, glaube ich, auch einfach sagen, das Kind war 2, als die Tat begangen wurde von den Eltern. Es war dann 3, glaube ich, als das Urteil gesprochen wurde. Und wenn die Eltern so lange im Gefängnis sind, dann bedeutet das in dem Fall, das Kind wächst wirklich ohne die leiblichen Eltern auf.
Das ist genau richtig. Es wurde ja die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, wenn du in Anführungszeichen normal lebenslänglich bekommst, dann kannst du nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden. Das können die nicht. Wann die rauskommen, vollkommen unklar, und es wächst ohne die Eltern auf und sieht die vielleicht, wenn das Kind 20 Jahre plus ist oder so.
Ich finde, dass dieser Fall damit ein besonders eindrückliches Beispiel dafür ist, wie viele Leute von so einer Tat betroffen sind, dass es natürlich um die Opfer geht, aber die Kinder von Monika O. sind natürlich schwer betroffen von dieser Tat. Die Menschen vor Ort sind natürlich schwer getroffen von dieser Tat, die da direkt in ihrem Umfeld geschehen ist. Und das Kind der beiden Täter ist natürlich auch schwer getroffen davon. Und von außen kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie schwierig das für die einzelnen Beteiligten sein muss, damit jetzt umzugehen. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, Stefan, dass du uns von diesem Fall erzählt hast.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, servus.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.